Ich liebe es, draußen unterwegs zu sein. Draußen in der Natur, mit dem, was man so braucht, im Gepäck dabei. Und alles andere ist unnötig. Deswegen liebe ich es auch, zelten zu gehen. Das weiß meine Familie und da habe ich eine Leidensgenossin. Aber ein Jahr ohne zelten zu gehen, ist irgendwie ein verlorenes Jahr. Ich liebe es, Kanu zu fahren. Und wenn man dann so morgens aufwacht und das Lager zusammenpackt und alles Geraffel ins Kanu vor sich und dann nochmal den Müll einsammelt, ganz wichtig, und dann mit dem Kanu zwei Schläge rausfährt und dann nochmal hinguckt aufs Lager, alles weggeräumt, unter den Kiefern, die eigene Existenz, alles wieder sauber hinterlassen. Wie schön ist das? Ich liebe es, unterwegs zu sein. Und das ging mir schon als Schüler so. Ich habe einige Jahre hintereinander mit guten Freunden dreiwöchige Fahrradtouren gemacht durch Frankreich, Skandinavien, Großbritannien, immer so mit Zelt. Und immer wenn es so 17 Uhr ungefähr war, dann haben wir so das nächste Landhaus oder den nächsten Bauernhof angesteuert und gefragt, gibt es vielleicht irgendwo eine Weide, wo wir unser Zelt aufschlagen können? Und es wäre toll, wenn wir unseren Wasserkanister auffüllen könnten. Und wir haben unglaublich tolle Gastfreundschaft erlebt. In allen drei Ländern, vor allen Dingen fand ich in Großbritannien, da stand dann auch mal so eine Stiege Eier vorm Zelt oder ein Sixpack Bier oder die Einladung in den eigenen familieneigenen Pool oder anderes mehr. Tolle Urlaube. Und auf einer dieser Reisen haben wir dann auch gesagt, wir wollten unbedingt aus Mittelengland auch mal so nach Edinburgh, in die Stadt unserer Träume damals, und haben dann entschieden, okay, wir lassen jetzt einfach die Fahrräder für eine Woche beim Bauern und sind dann da hingegangen und wir würden gerne die Fahrräder hier lassen, können wir die hier lassen? In der Woche sind wir wieder da und holen die wieder ab und haben dann alles Gepäck dagelassen, die ganzen Packtaschen und nur unsere Tagesrucksäcke mitgenommen, wir waren zu dritt und haben dann das Zelt aufgeteilt. Einer nimmt das Innenzelt, einer das Gestänge und einer das Außenzelt. Und dann sind wir trampen gegangen, von York nach Edinburgh hoch und haben uns verabredet. Wir waren noch nie da, das war vor der Zeit von Google Maps. Es gibt bestimmt eine Tourist Information, da treffen wir uns heute Abend. Und wenn das heute Abend nicht mehr klappt, dann morgen ab 8 Uhr alle zwei Stunden zur vollen Stunde. Und dann schaffen wir das schon. Und so war es dann auch. Am nächsten Morgen haben wir uns dann um 10 Uhr da zu dritt wieder getroffen. In der Tourist Information die Nacht davor, das ist eine andere Geschichte, weil jeder hatte ja nur so ein Teil vom Zelt. Aber gut. Und dann haben wir überlegt, okay, in Edinburgh zu zelten, der Campingplatz ist ziemlich weit weg. Also müssen wir es in der Stadt machen. Es gibt einen tollen Park, den Holyrood Park, so vis-à-vis mit dem Edinburgh Castle. Da konnte man wunderbar zelten und morgens haben wir dann das Zelt abgebaut, in den Büschen geparkt und haben mit unserem Tagesrucksack die Stadt genossen und abends aus dem Busch das Zelt wieder aufgebaut. Es war eine tolle Woche. Nach einer Woche waren wir wieder beim Bauern, haben die Fahrräder abgeholt und sind zurückgereist. Zelten oder überhaupt Urlaub und unterwegs sein, draußen auf Reisen zu sein, ist etwas Tolles. Flexibel sein, beweglich bleiben, mit leichtem Gepäck unterwegs sein. Ehrlich gesagt war das immer so oder ist das immer so mein großes Ziel, umzuziehen und alles passt in einen PKW. Okay, unser letzter Umzug von Greifswald nach Marburg, das war ein 7,5 Tonner mit Anhänger. Aber das lag auch an dem ganzen Spielzeug der Kinder. Die zwei Bücherkisten von mir, die haben da echt nicht viel zur Sache getan. Nicht mein Herz an etwas Vergängliches hängen und alles, was ich habe, auch loslassen können als Ziel. Als Ziel, wenn Jesus ruft, ihm folgen zu können und ihm nicht sagen zu müssen, ach Herr, du weißt doch, mein Haus, meine Altersvorsorge, meine Verbindlichkeiten. Und ich bewundere zwei gute Bekannte von uns, die vor ein paar Jahren den Schritt gewagt haben, aus der Verbeamtung im Land Bayern als Lehrer auszubrechen mit Ende 30 und sich von Jesus rufen zu lassen in die Mission nach Zentralasien. Und seine Eltern haben das bis heute nicht verstanden. Wie kannst du das aufgeben, diese Sicherheiten? Ja, Jesus weiß um unsere Sorgen, er weiß um das, was wir brauchen und wir dürfen vertrauen, dass er auch sorgt. Oder ich denke an die Geschichte dieses Hauses hier, des Christhauses, das wir als Christustreff vor knapp 30 Jahren übernommen haben, gekauft haben und wo so viel zu tun war, dass die hier eingezogen sind am Anfang, eigentlich ihre eigene Wohnung erstmal gebaut haben. Und ich bewundere das, was sie an Faszinierendem geleistet haben. Tausende von Arbeitsstunden, die hier reingeflossen sind, die eigenen Bedürfnisse hinten angestellt zu haben, in die Gemeinschaft zu investieren, in den Christustreff zu investieren, damit auch andere Teil dieser Gemeinschaft werden können. Was für eine starke Lebensleistung dieser ersten Generation Bewohner hier im Christhaus. Und manches, was auch heute noch gebaut werden muss und immer noch ein bisschen Baustelle ist. Und manchmal vergisst man das ja, wenn man hier so miteinander Gottesdienst feiert und dann sieht, ach, was eigentlich alles noch gemacht werden müsste hier im Haus. Ja, es stimmt, es müsste viel gemacht werden. Aber es ist auch schon unglaublich viel passiert. Und ich finde, das ist für die von uns, die unter uns, die auch jetzt Teil des Christustreffs sind, immer noch und die damals hier eingezogen sind, einen fetten Applaus wert für das, was sie hier gemacht haben in diesem Haus. Ich habe den mal so für einen Moment dahingestellt, mein Gepäck. Heute das Thema ist Aufbruch in eine kommende Welt. Aus 2. Korinther 5 ist der Text, anders als auf der Homepage fälschlicherweise angegeben. Ich fürchte, das habe ich verbockt. Nicht 1. Korinther, sondern 2. Korinther 5, die Verse 1 bis 10. Und wenn ihr den Text gleich hört, dann werdet ihr merken, das ist wie eine Checkliste für die Reisevorbereitung in die himmlische Heimat. Und es ist so ein bisschen ein November-Thema. Ich meine, heute haben wir strahlenden Sonnenschein, aber die letzten Tage haben ja schon so einen Vorgeschmack gegeben, wenn die Nebelschwaden so da sind und gar nicht richtig hochkommen aus dem Lahntal und wenn das diffuse Licht der Sonne so den Tag auch so ein bisschen diffus macht. Heute ist ja auch Volkstrauertag, auch so ein Thema des November. Vergänglichkeit, Sterben, Ewigkeit. Der Monat der depressiven Grundstimmung, die auch ganz leicht auf mich, auf uns abfärben kann und unseren Tag. Da ist dieser Text aus 2. Korinther 5 so etwas wie ein Antidepressivum, was Paulus uns hier mitgibt. Achtet mal darauf, wenn ihr es gleich hört, wie oft Paulus von Zelt und von festem Zuhause, von vergänglich und ewig, von alt und neuem Zuhause, von jetzt und Zukunft spricht. Ich lese uns den Text vor, weitgehend aus der Basisbibel, und ihr könnt ihn gerne auf den Folien mitlesen. Zweiter Korinther 5, die Verse 1 bis 10. Paulus schreibt: Wir wissen ja, unser Zelt in dieser Welt wird abgebrochen werden. Dann erhalten wir von Gott ein neues Zuhause. Dieses Bauwerk ist nicht von Menschenhand gemacht. Und es wird für immer im Himmel bleiben. Darum seufzen wir und sehnen uns danach, von dieser himmlischen Behausung gleichermaßen umhüllt, angezogen zu werden. Wir werden nicht nackt dastehen, wenn wir einmal unser Zelt in dieser Welt verlassen müssen. Doch solange wir noch in dem alten Zelt leben, stöhnen wir wie unter einer schweren Last. Wir würden diese Hülle am liebsten gar nicht ausziehen, sondern die neue einfach darüber ziehen. So könnte das, was an uns vergänglich ist, im neuen Leben aufgehen. Auf jeden Fall hat Gott uns selbst darauf vorbereitet. Er hat uns als Vorschuss auf das ewige Leben seinen Geist gegeben. So sind wir in jeder Lage zuversichtlich. Wir sind uns zwar bewusst, solange wir in unserem Körper wohnen, leben wir noch nicht beim Herrn. Unser Leben ist von Glauben bestimmt, nicht vom Schauen dessen, was kommt. Trotzdem sind wir voller Zuversicht. Am liebsten würden wir unseren Körper verlassen und beim Herrn leben. Deswegen ist es für uns eine Ehrensache, ihm zu gefallen. Das gilt, ob wir schon zu Hause bei ihm sind oder noch hier in der Fremde leben. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl von Christus erscheinen. Dann bekommt jeder nach dem, was er zu Lebzeiten getan hat, Gutes oder Böses. Wort des lebendigen Gottes. Lob sei dir, Christus. Ich weiß nicht, wo ihr beim Zuhören oder Mitlesen hängen geblieben seid. Beim Gericht? Beim Richterstuhl Christi? Da bleibt man so schnell hängen und doch ist es überhaupt nicht das Thema dieses Textes. Oder bei den vielen Wirs und den Pluralformen, die Paulus hier gebraucht? Das ist sicher nicht zufällig, denn Christsein gibt es nicht im Singular. Oder bei diesem mittleren Vers, Vers 5, dem Geist Gottes als Vorschuss auf das ewige Leben? Ich glaube ehrlich gesagt, das ist das Zentrum dieses Textes. Drei Punkte habe ich euch heute mitgebracht. Das erste, Glauben oder Wissen, Fragezeichen. Das zweite, ein kräftiger Vorschuss. Und drittens, unterwegs nach Hause. Glauben oder Wissen? Das ist ja schon ein steiler Einstieg, den Paulus hier gebraucht. Wir wissen ja, unser Zelt in dieser Welt wird abgebrochen werden. Dann erhalten wir von Gott ein neues Zuhause. Wir wissen, dass wir sterben werden. Und dass dann das ewige Leben auf uns wartet. Wissen wir das? Ja, ich glaube, wir wissen, dass die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass wir sterben werden. Aber wissen wir auch um die Ewigkeit? Ich finde es erstaunlich, mit welcher Selbstverständlichkeit Paulus hier davon ausgeht, dass wir, die wir mit Jesus leben, durch seinen Tod am Kreuz für uns und durch seine Auferstehung vor der Welt die Herrlichkeit mit ihm teilen werden. Auf ewig. Drei Kriterien für dieses neue Zuhause nennt Paulus hier in Vers 1 schon. Es ist nicht von Menschenhand, es ist für immer und es ist im Himmel. Nicht von Menschenhand, das heißt doch, es kommt nicht auf meine Leistung und meinen Erfolg an, ob ich es im Leben und im Glauben zu etwas bringe. Für immer. Ein Freund von mir hat vor ein paar Jahren, als er so die Schallwelle der 50 überschritten hat, gesagt, mit 50 nimmt das mit der Leistungsfähigkeit so rapide ab. Spürbar jedenfalls, hat er gesagt, spürbar. Ich kann das nicht beurteilen, ich bin noch lange keine 50. Oder ein Arzt, der uns das mal gesagt hat, mit 40 hat man das natürliche Recht auf erholsamen Schlaf verwirkt. Okay, auch so ein steiler Satz. Ich habe das bei uns ehrlich gesagt schon mit 27 erlebt, als das erste Kind kam. Nichts gegen Laura, aber so war das damals. Für immer. Nicht die abflachende Kurve eines langsam immer weniger und dafür immer schwieriger werden, sondern für immer mit Jesus unterwegs zu sein. Am inwendigen Menschen jeden Tag gestärkt zu werden. Im Himmel. Nicht der Vergänglichkeit dieser Welt unterworfen. Unvergänglich. Ich kann es nicht verlieren. Was für drei tolle Kriterien. Nicht von Menschenhand, für immer und im Himmel. Dieses Zelt wird abgebrochen und wir erhalten von Gott ein neues, bleibendes Zuhause. Ihr Lieben, das ist die Zukunft, die auf uns wartet. Für viele von uns vielleicht das erste Mal, dass wir wirklich ein Zuhause erleben. Machen wir uns nichts vor, es gibt viele Menschen um uns herum und auch in unserer Mitte, die kein liebevolles und vertrauensvolles Zuhause erlebt haben, sondern in Familien groß geworden sind, in denen Zwang und Forderungen das Klima miteinander vergiftet haben, das Gefühl nicht zu genügen ständig mitgelaufen ist, Jähzorn und Gewalt an der Tagesordnung waren, emotionale Abhängigkeit von Vater, Mutter, dem großen Bruder, verschiedene Formen des Missbrauchs erlebt haben, körperlich, sexuell, seelisch, geistlich. Wie gut von Paulus hier daran erinnert zu werden, all das ist vergänglich, es ist nicht ewig. Das wird vorbei sein und das darf vorbeigehen, schon jetzt in der heilsamen Gegenwart von Jesus, in der Mitte von Schwestern und Brüdern. Und mit dem Anteil, den wir schon haben am Reich Gottes, nämlich den Heiligen Geist, der in uns wirkt. Bei Gott bekommen und haben wir ein neues Zuhause, nicht von Menschenhand, für immer im Himmel. So viel also wissen wir, so viel können wir wissen im Glauben. Auch wenn unser Wissen Stückwerk ist und wir gerne mehr Details hätten über das, wie es denn mal wird da hinten. Ein Freund von mir sagt immer, wenn er neue Leute kennenlernt, die auch Christen sind, schön, wir werden uns ja wiedersehen, ich singe Bass, ich stehe also hinten rechts im Himmel. Ob wir immer singen werden im Himmel, wer weiß das schon. Paulus erinnert uns daran, dass wir bei allem Wissen unser Leben vom Glauben bestimmt ist und nicht vom Schauen dessen, was kommt. Hier geht es also, ihr Lieben, nicht um die schaurigen mittelalterlichen Vorstellungen von einem jüngsten Gericht, in denen ein erbsenzählerischer Gott meine Gut- und Schandtaten gegeneinander aufwiegt und mich hoffentlich nicht allzu lange im Fegefeuer schmoren lässt für das, was eben an Minus da ist am Ende meines Lebens. Das können wir getrost hinter uns lassen, auch wenn das unglaublich wirkmächtige Bilder sind, die uns da mitgegeben werden. Im Augenblick des Todes stehe ich mit leeren Händen da und nur der Klang meiner Taten hallt noch kurz wieder. Ich bin, wie ganz am Anfang meines Lebens, ganz angewiesener auf Gottes Liebe, auf sein Erbarmen, auf seine Annahme in seine neue Welt. Paulus beschreibt hier den Abgrund des Nichtwissens. Jetzt in dem Leben und dann die zukünftige Welt im ewigen Zuhause bei Gott und dazwischen dieses Nichtwissen, was dazwischen ist. Die Unverfügbarkeit, die Ungewissheit über das Sterben und den Tod bei aller Gewissheit der Auferstehung. Und es kann einem ja auch Angst machen, nicht zu wissen, wie die letzte Lebensphase aussehen wird. Aber es gibt eine Brücke über diesen Abgrund, der uns von unserem Leben jetzt hinüberblicken lässt auf das ewige Leben in der Auferstehung, in unserer Auferstehung. Und diese Brücke ist der Heilige Geist. Und damit sind wir bei der Mitte des Textes, Vers 5. Er hat uns als Vorschuss auf das ewige Leben seinen Geist gegeben, schreibt Paulus. Paulus spricht hier im 2. Korinther vom Seufzen und vom Stöhnen. Und er spricht in seinem Römerbrief ebenfalls vom Seufzen. Dem unaussprechlichen Seufzen, das der Heilige Geist in uns zu einem Gebet werden lässt. Ihr Lieben, das ist die gute Nachricht, das ist das Evangelium. Gott hat den Menschen so erschaffen und so erlöst, dass eben nicht der Tod das Leben verschlingt, sondern dass wir durch den Tod hindurch und allem, was möglicherweise dazugehört vor dem Tod, durch den Tod hindurch mit Jesus verbunden bleiben. Auch wenn wir nicht mehr können, auch wenn es vielleicht eine Zeit gibt, wo wir uns nicht mehr äußern können und wo wir nicht mehr reagieren können oder unsere Reaktionen nicht mehr verstanden werden. Weil sein Heiliger Geist in uns lebt und uns vertritt, Römer 8, 26, mit unaussprechlichem Seufzen. Was für ein starker Trost! Das darf uns die Angst nehmen und das soll uns die Angst nehmen vor den schrecklichen Szenarien, die uns manchmal in dunklen Novembernächten kommen können und die vielleicht in der letzten Lebensphase tatsächlich auf uns warten. Aber damit bin ich auch schon beim zweiten Punkt, ein kräftiger Vorschuss. Vers 5, er hat uns als Vorschuss auf das ewige Leben seinen Geist gegeben. Ich habe es schon mal gelesen, ich lese es immer mal wieder, damit es uns vom Kopf ins Herz sackt. Das ist unser Vorschuss. Das ist die Mitte zwischen Leben und Tod, die Mitte zwischen Zeit und Ewigkeit, die Mitte zwischen dem Seufzen und Stöhnen hier unter schwerer Last, unter Krankheit, unter Sorge, unter Ungewissheit und der Zuversicht dort. Zuversicht, wie schreibt Paulus, in jeder Lage. Zuversicht im neuen Leben, beim Herrn, zu Hause beim Vater. Ein Vorschuss ist, laut Wikipedia, eine Vorauszahlung, die ich erhalte auf noch nicht erbrachte Leistung. Das heißt, ich kann meine Rechnung nicht mehr bezahlen und bitte meinen Arbeitgeber darum, dass er mir den Lohn für den nächsten Monat schon heute vorzeitig auszahlt. Ich erhalte also schon jetzt etwas, das mir eigentlich erst später zusteht. Oder anders gesagt, ich erhalte etwas, was ich sowieso später bekommen werde. Nur schon etwas früher. Wenn wir hier Heiligen Geist erleben, in unserer Mitte, in unserem Leben, dann dürfen wir wissen, das ist nur der Vorschuss. Und das Eigentliche kommt noch. Das gehört schon jetzt zu unserem Leben und das wird einmal unser ganzes Sein prägen dürfen. Ein Stück ewiges Leben schon jetzt. Gemeinschaft mit Gott, obwohl schon jetzt und hier, obwohl uns doch so unendlich viel trennt zwischen Schöpfer und Geschöpf. Mein Stolz und meine innere Auflehnung gegen Gott, weil ich doch selbst Herr meinem Leben sein will, das, was die Bibel Sünde nennt, statt in Gemeinschaft und in Abhängigkeit von dem liebenden Vater im Himmel zu leben. Die Fähigkeit zu lieben, so wie er mich liebt. Das ist der Anteil, den wir schon jetzt bekommen. Durch diesen Vorschuss, den Gott uns gibt, relativiert sich auch der Unterschied zwischen Zeit und Ewigkeit. Mitten in der Welt der Sünde und der Auflehnung gegen Gott werde ich fähig zu einem Leben mit Gott und zum Halten des nach Jesus wichtigsten Gebotes, Gott, den Herrn zu lieben mit ganzem Herzen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele und ganzem Verstand und meinen Nächsten wie mich selbst. Das ist ja keine Entscheidung, die ich treffe mit meiner Taufe, dass ich sage, jetzt liebe ich den Herrn mit ganzem Herzen, mit ganzer Seele und Kraft und Verstand, sondern das ist etwas, das der Heilige Geist in uns wirkt. Und so hat das auch Martin Luther in seinem kleinen Katechismus einmal deutlich gemacht. Die Älteren von uns, vielleicht haben einige von euch Konfirmandenunterricht genossen, wo ihr das auswendig lernen musstet. Ich finde das manchmal ganz hilfreich, solche Dinge auswendig zu lernen. Ich werde es nur zur Sicherheit ablesen, damit ich mich nicht vertue. Martin Luther erklärt dort den dritten Artikel des Glaubensbekenntnisses, ich glaube an den Heiligen Geist. Und wir haben das auch als Folie, da könnt ihr mitlesen. Was ist das? Ich glaube an den Heiligen Geist vom Glaubensbekenntnis. Was ist das? Also was bedeutet das? Und dann schreibt Luther, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durch das Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten. Gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält im rechten einigen Glauben. Und so weiter. Nicht ich mit meiner Kraft, mit meinem Verstand, sondern der Heilige Geist wirkt in mir, dass ich glauben kann und dass das Wirklichkeit werden darf. Der Unterschied zwischen Zeit und Ewigkeit relativiert sich im Blick darauf, dass Gott mit seinem Heiligen Geist auf beiden Seiten gegenwärtig ist, in der Zeit und in der Ewigkeit. Zwischen beiden Seiten, diesseits und jenseits des Todes, über beiden Seiten gegenwärtig ist, weil er auf beiden Seiten derselbe ist. Der dann dermaleinst uns in seine Gegenwart führen wird, der ist schon jetzt in uns gegenwärtig. Ja, ich habe Angst vor schlimmen Krankheiten im Alter, vor einem Dahinsiechen oder vor persönlichkeitsverändernden chronischen Krankheiten. Und vielleicht geht es dir auch so. Aber wir dürfen wissen, wir sind hier nicht allein. Wir haben schon einen Vorschuss. Wir stehen schon mit einem Bein in dieser Wirklichkeit. Und dann wird uns dieser Heilige Geist, wenn wir es nicht mehr artikulieren können, unser Seufzen übersetzen und wir so in der Gegenwart des Herrn sein können. Es stimmt, unser Leben ist vom Glauben bestimmt und nicht vom Schauen dessen, was kommt. Aber was heißt nochmal Glauben? Lesen wir nach in Hebräer 11, Vers 1. Der Glaube ist das Festhalten an dem, worauf man hofft, ein Überzeugtsein von Dingen, die nicht sichtbar sind. Festhalten an der Hoffnung und Überzeugung, auch wenn etwas jetzt in dieser Welt noch nicht sichtbar ist. Glauben, wenn ihr glaubt, dann haltet fest an der Hoffnung. Dann seid überzeugt davon, dass das, was Gott verheißt, auch Wirklichkeit ist und wird. Und Glauben ist dann auf einmal etwas sehr Aktives, nicht ein irgendwie Nichtwissen diffus, sondern und auch nicht ein Zurücklehnen, Gott wird es schon machen, sondern ein aktives Sich-Ausstrecken nach Gottes Willen in meinem Leben. Ein Leben nach seinen Geboten im Gehorsam. Mich danach ausstrecken, dass das, was zukünftig die Maßstäbe von Gottes neuer Welt sein werden, auch hier und heute schon Maßstäbe und Werte in meinem Leben in dieser Welt sind. Zwei Kapitel vorher sagt Paulus noch einen entscheidenden Satz über den Heiligen Geist und auch den haben wir als Folie. Macht über den Heiligen Geist. Und auch den haben wir als Folie in 2. Korinther 3, Vers 17. Der Herr wirkt durch seinen Geist. Und wo der Geist des Herrn ist, da herrscht Freiheit. Ein Ausleger hat es mal so formuliert. Geist ist die Gegenwart des Herrn. Das ist auf der Folie weiter unten. Geist ist die Gegenwart des Herrn. Geist ist die Fähigkeit, die Dinge so zu sehen und so zu nehmen, wie der Herr sie sieht und nimmt. Geist heißt, dass der Herr und der Gehorsam diesem Herrn gegenüber die Mitte wird. Dass also nicht mehr der Tod, die Leere, das Nichts zwischen unserem Dasein hier und unserem ersehnten und verheißenen Dasein dort steht, sondern der Herr. Geist ist die Gegenwart des Herrn. Glauben heißt dann, mit Jesus zu leben, wie mit einem Partner, mit dem wir das Leben und den Alltag teilen. Der Heilige Geist, der schon jetzt als Vorschuss von Gott in uns lebt, schafft und ist die Verbindung zwischen uns und Jesus. Und dann ist es auch logisch und begreiflich und verständlich, dass seine Maßstäbe und Gebote nicht irgendwelche schwer einzuhaltenden Regeln sind, sondern dass es, wie Paulus hier in Vers 9 schreibt, deswegen für uns eine Ehrensache ist, ihm zu gefallen. Das macht unser neues Leben mit dem Geist Gottes als Vorschuss des ewigen Lebens in uns aus. Eine Ehrensache, ihm zu gefallen. Und dass wir bei der Frage nach richtig und falsch, nach gut und böse, zuallererst fragen, Herr, was sagst du dazu? In deinem Wort, in der Bibel. Und dass wir das Gute tun, angesichts seines Richterstuhls. Und noch etwas ändert sich durch diesen Vorschuss des Heiligen Geistes, mit dem wir als Christen leben. Es wächst ein bisschen ein Gefühl der Fremdheit in dieser Welt. Wir merken, dass wir unsere Heimat und unser Zuhause da suchen, wo er herrscht und wo er zu Hause ist, wo seine Werte und Maßstäbe gelten und seine Freiheit. Nicht in Abgrenzung von einer irgendwie feindlichen Welt, sondern in einem Gefühl der Fremdheit, dass es Dinge gibt, die uns nicht verbinden. Ein guter Freund von mir, der kommt aus dem Sächsischen und der hat mir einmal gesagt, wenn ich nicht Christ wäre, Markus, dann wäre ich vermutlich rechtsradikal. Weil das ist die Umgebung, die mich in meiner Gemeinde, wo ich groß geworden bin, meiner politischen Gemeinde prägt. Und auf einmal ändert sich etwas in seinem Leben, weil andere Werte da sind, eine andere Verbundenheit mit Menschen aus ganz anderen Teilen der Welt, die tiefer geht als die Werte, die Verbundenheit mit den Menschen aus seinem Umfeld. Manchmal selbst tiefer als das, was mich mit eigenen Familienmitgliedern verbindet. Wie sagt Jesus, als seine Mutter und seine Brüder ihn aus einer Versammlung rausholen wollen? In Matthäus 3, wer ist meine Mutter? Und wer sind meine Brüder? Und er blickte die Leute an, die rings um ihn saßen und sagte, das sind meine Mutter und meine Brüder. Wer tut, was Gott will, der ist mein Bruder und meine Schwester und meine Mutter. Was für ein starkes Bild von Gemeinschaft. Und zum Schluss, zum Dritten, unterwegs nach Hause. Da muss ich den doch mal wieder aufsetzen, den Rucksack. Das Leben mit Jesus, der Aufbruch in die neue Welt, ist ein Unterwegssein, ist ein Prozess, ist nichts, was ich heute entscheide und morgen schon umgesetzt ist. Das Leben mit dem Heiligen Geist braucht seine Zeit, sich zu entwickeln, mich zu verändern. Es ist ein Leben auf dem Weg zum himmlischen Zuhause, zum wirklichen Zuhause, unabhängig von den manchmal furchtbaren Zuhausen dieser Welt. Ein Leben mit Jesus hat Konsequenzen. Es wird mich verändern, meinen Blick verändern, den Blick von mir auf andere Menschen verändern, Schritt für Schritt. Es wird mir zur Ehrensache, ihm zu gefallen, in allen packenden Fragen meines Lebens, Geld, Sex und Macht. Also mein Umgang mit Geld, ist alles Verdienst, was ich verdiene? sei nicht eitel. Gott hat dir das anvertraut und er fordert dich heraus. Was brauchst du für dich und für die Deinen? Und was kannst du geben zur Förderung des Reiches Gottes? Mein Umgang mit Sex, ist es ein Sehnsuchtsding, ein Gebrauchsgut, ein Bedürfnis wie Hunger, Durst, müde? Oder ist es ein Schatz, ein Siegel für die Verbindung zweier Partner aneinander und ein Symbol für den ewigen Bund Gottes mit seinem Volk, wie es Paulus in Epheser 5 sagt? Oder mein Umgang mit Macht, wie ich mit anderen Menschen, mit meinem Partner, mit meinen Kindern, mit meinen Kollegen, mit meiner Position umgehe und Macht ausübe. Lasst euch verwandeln, schreibt Paulus in Römer 12, Vers 1. Vielleicht ist es gut, diese Dinge, diese drei großen Bereiche meines Lebens, unter die ich alle anderen Bereiche subsumieren kann, Geld, Sex und Macht, diese Dinge einmal mit einem Mentor oder einem Seelsorger anzugucken, um hier auf einem guten Weg mit Jesus voranzukommen. Eine neue Heimat bedeutet, dass die alte Heimat ein Stück an Bedeutung verliert. Nicht, dass wir fremd werden wollen mit dieser Welt, sondern dass sich die Maßstäbe so verschieben bei Jesus, mit Jesus und in der Gemeinschaft mit Leuten, die auch mit Jesus unterwegs sind. Wohlgemerkt, es geht nicht darum, dass wir uns hier herauslösen wollen und sollen aus der Welt oder aus der Gemeinschaft der Menschen um uns her, sondern dass wir mit Liebe und Hingabe, wie Jesus, weiter mitten in dieser Welt leben und die Menschen nach Hause lieben, zum Vater. Dass auch sie Gottes Liebe erleben, den Vorschuss auf das ewige Leben, den Heiligen Geist genießen und selbst Veränderung erfahren in ihren Maßstäben und Werten. Ihr Lieben, das ist jetzt eine schlechte Nachricht für Campingverächter. Das alles geht nur, wenn wir auf dieser Welt mit leichtem Gepäck unterwegs sind. Und vielleicht kann uns das gelingen mit einer alten Hymne, die wir mit Jürgens Brassband, New Gideon Brass, immer am Ende einer Probe miteinander singen. Das haben wir auch als Folie. Ein Tag, der sagt's dem anderen. Mein Leben sei ein Wandern zur großen Ewigkeit. O Ewigkeit so schöne, mein Herz an dich gewöhne. Mein Heim ist nicht in dieser Zeit. Lasst uns die Folie noch einen Moment stehen lassen. Und ich möchte euch einen Moment Zeit geben, noch einmal zu überlegen, wo hat euch Gott, sein Heiliger Geist, gerade angesprochen mit diesem Text, den Paulus uns hier heute mitgibt, mitten im November, diese Hoffnungszusagen. Nimm dir einen Moment und frage dich, was ist heute für mich? Ich schließe das dann ab mit einem Gebet. Herr Jesus, danke dafür, dass du die Mitte bist und dass wir uns nicht um uns und unsere Sorgen kreisen müssen, sondern auf dich ausrichten dürfen. Danke, dass du Anfang, Mitte und Ziel unseres Lebens bist und dass wir in dir ein Ziel haben, das auf uns zukommt. Und dass es mit unserem Leben wie mit dieser Welt nicht immer weiter bergab geht und immer schlimmer und schwieriger wird, sondern dass am Ende deine Herrlichkeit steht, an der wir teilhaben dürfen. Danke für diese Zukunftsperspektive, Herr Jesus. Und danke dafür, dass du dieses Wort, diesen Gedanken, diese Verheißung, diesen Zuspruch schon heute einpflanzt in unser Leben durch deinen Heiligen Geist. Und wir bitten dich darum, dass in dieser Zeit, in diesem Monat, wo die Nebelschwaden unseres Lebens und dieser Zeit so hartnäckig sind und sich gar nicht auflösen wollen, dass du sie auflöst. Dass wir ganz klar sehen können, was deine Verheißung ist für unser Leben. Und wo wir dank dir einmal hinkommen werden, in deine Herrlichkeit, vor deinen Richterstuhl, der du in Gerechtigkeit und Wahrheit regieren willst. Danke für dein Kreuz, Herr Jesus. Danke für diesen Weg, den du gegangen bist, für mich und für uns. Dass der Weg frei wird, zum Zuhause beim Vater. Und danke dafür, dass du nicht im Tod geblieben bist, sondern auferstanden bist und lebst. Als ein Zeichen dafür, dass wir auch auferstehen und leben werden in deiner Gegenwart. Danke, dass das schon jetzt für uns gilt und dass du siehst, was heute in dieser Zeit unser Leben prägt, unser Herz festhalten will. Und wir bitten dich darum, dass du uns hilfst, unser Herz ganz dir hinzuhalten, dass du dort hineinkommen kannst, heilen kannst die Wunden, die wir mitbringen, lösen kannst die Bindungen, die wir hier, in die wir geraten sind, und uns befreien kannst, ein Herz, das dir gefällt. Und danke dafür, dass du der gute Hirte bist. Und wenn ihr mögt und es könnt, dann betet gerne dem Psalm 23 mit. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führet mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbest mein Haupt mit Öl und schenkest mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Amen.